ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Neue Ausgabe SWR 1 Leute am Dienstagvormittag. Herzlich willkommen bei uns, Rehan Shahin.
Hi. Guten Morgen.
Du bist als Rapperin Lady Bitray deutschlandweit bekannt geworden, wolltest als Journalistin beim Radio arbeiten, hast dann eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen. Du bist Sprach-, Migrations-, Islam- und Rassismusforscherin. Bist du dann jemand, der bei Diskussionsrunden immer ganz ruhig bleiben kann?
Also ich kann ruhig bleiben, wenn ich möchte, aber ich bin sehr wechselhaft. Also wenn es sein muss, kann ich dann halt auch Paroli bieten. Und vor allem, was ich richtig gut kann, ist argumentieren. Mhm. Ja. Und mit Argumenten das Gegenüber schachmatt schlagen.
Ja, und das ist etwas, was in diesen Zeiten so auffällt, dass ja viele Diskussionen so emotionsgeladen sind und dann nur der eine unbedingt Recht haben will und dass Argumente gar keine Rolle mehr spielen. Oder wie nimmst du das gerade wahr?
Ja, so ähnlich. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass es irgendwie emotionsgeladen ist, weil Emotionen gehören ja zur Diskussion dazu. Und ich bin auch für eine Streitkultur. Streit bedeutet ja, ne, der eine sagt was, die andere hat ein Gegenargument oder auch nicht. Und dann geht das wie ein Ping-Pong, wie beim Ping-Pong hin und her. Aber das Problem, und das darf ruhig Emotionen, also Emotionen dürfen schon eine große Rolle spielen. Aber was nicht geht, ist, wenn man halt so einseitig keine Argumente hat, aber auch nicht einsieht, dass man keine Argumente hat und Dinge behauptet, die einfach nicht empirisch belegbar sind und trotzdem sozusagen so eine egoistische Diskussionsstrategie fährt und den anderen gar nicht zu Wort kommen lässt. Das finde ich eher so erschreckend.
Du sagst ja gerade auch Streitkultur, da steckt ja Kultur drin. Als Sprachwissenschaftlerin guckst du wahrscheinlich auch ganz genau auf die Wörter und was sie für eine Bedeutung haben. Ist uns die Kultur beim Streiten verloren gegangen?
Uns ist der Anstand beim Streiten verloren gegangen, würde ich eher sagen. So. Das heißt aber nicht, dass die Leute aufhören sollen zu streiten, sondern sie sollen sich eher an, wie gesagt, empirisch belegbare Sachen oder an Wissenschaft oder an Sachen halten, die sie wirklich selbst erlebt haben und nicht irgendwie pauschal irgendwas behaupten und dann so zu tun, als ob das wahr ist. Damit habe ich eher ein Problem. Aber es soll bitte weiter gestritten werden und viel Emotionen gezeigt werden. Dafür bin ich.
Ja, und das ist auch rauszulesen aus deinem Buch. Du hast nämlich über deine Diagnose Brustkrebs geschrieben. Und trotz dieses ernsten Themas, also beim Lesen, ging es mir so, dass ich manchmal wirklich echt lachen musste. Teilweise kamen mir die Tränen. Es sind ganz, ganz viele Emotionen drin. Es wurde auch ordentlich geflucht. Welche Botschaft steckt da drin?
Ordentlich geflucht?
Ja.
Also ich habe mich zurückgenommen übrigens.
Okay.
Was du gelesen hast, das war wirklich die Situation, in der ich steckte nach der Diagnose. Es war ja letztes Jahr im Januar und es kam aus dem Nichts und es war natürlich ein Schock für mich und wirklich hart für mich. Was war jetzt nochmal die Frage?
Naja, du hast mit so viel, du hast Witz und Humor da drin, ich musste schmunzeln, du hast geflucht, was ist deine Botschaft dabei?
Genau, mir war erstmal wichtig, ich habe mich dann ja so irgendwann so ein bisschen schlau gemacht, was für Bücher gibt's denn über Brustkrebs? Und da habe ich natürlich auch einige gefunden und auch einige, die mir gefallen haben, von Nicole Staudinger zum Beispiel. Und das Besondere an dem Buch war, sie hat auch teilweise mit Humor geschrieben. Weil ich dachte, wenn ich das so aufschreibe, wie ich es wirklich auch fühle, mit Trauer und wirklich Frustration, dann mache ich den anderen Betroffenen keinen Mut. Und dann habe ich, weil ich habe ja Humor, und dann habe ich das so versucht, so ein bisschen immer so zwischendurch reinzudosieren, ein Fünkchen, eine Portion Humor dazwischen. Und mein Hauptziel, warum ich dieses Buch geschrieben habe, war wirklich Information zu geben. Weil wenn man Krebs nicht selbst hat oder Angehörige hat in der Familie oder im Umfeld, die das selbst haben und man kennt einfach viele Informationen nicht und man kann sich diese Informationen auch nicht anlesen irgendwo. Das heißt, das sind wirklich Informationen, die man nur hat, wenn man Brustkrebs hatte und in dieser Phase sich selbst erkundigt hat, durch ÄrztInnen, durch Nachlesen in bestimmten Fachzeitschriften, durch Austausch. Und das war mir wichtig, den Betroffenen und Angehörigen diese Information zu geben, damit sie sich mehr um sich selbst kümmern und eine große Portion zur Genesung beitragen können.
Du schreibst sehr bewegend über deine Diagnose Brustkrebs. Wann war dir denn klar, dass du darüber schreiben möchtest?
Also es gab so einen Moment so mitten in der Chemo-Phase, da habe ich mit einem Kumpel, also ich hatte vorher mit ihm telefoniert und dann habe ich ihm eine Arztgeschichte per Sprachnachricht gesprochen und danach hat er mich angerufen und hat gesagt, ey, du musst mir, bevor wir jetzt anfangen zu sprechen, musst du mir eins versprechen. Ich so, ja, was denn? Ja, du musst, so wie du die Sprachnachricht gesprochen hast, in dem Stil musst du darüber schreiben. Versprich mir das. Das ist einfach so geil. Das ist so eine Mischung zwischen Dramatik, Trauer, Frustration. Man weiß gar nicht, ob man lachen oder schreien oder weinen soll. Und genau so musst du dir das aufschreiben. Versprich mir, dass du jetzt schon Notizen machst und darüber schreibst. Versprich mir das. Sonst spreche ich kein Wort mehr mit dir.
Ja, kann das dann zum Beispiel auch für Männer eine Information sein, die betroffene Partnerinnen, Freundinnen, Frauen haben?
Übrigens, auch Männer können Brustkrebs bekommen. Das sind zwar prozentual weniger Männer, also es sind so irgendwie 3-5% oder so. Und es kommt bei älteren Männern vor, wenn die irgendwie wenn die Östrogenproduktion sozusagen steigt. Und ja, also auch Männer sind davon betroffen. Direkt und indirekt natürlich durch ihre PartnerInnen oder auch durch FreundInnen, Familie im Umfeld. Und umso wichtiger ist es, denke ich auch, dass Männer oder auch Angehörige allgemein sich darüber informieren. Also ich habe dieses Buch auch nicht nur für Betroffene geschrieben, sondern auch die Angehörigen.
Ja, und was zu spüren ist, wie du jetzt gerade erklärst, du bist zur richtigen Medizinexpertin geworden, ne?
Ja, wenn man Krebs hat, also vorher hört man so 1000 Geschichten über Krebskrankheiten. Wenn man das dann aber hat, also bei mir war das so, dass ich mich dann wirklich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Und allein der Satz von meiner Ärztin, jeder Krebs ist anders und jeder Krebs ist einzigartig, das ist schon heftig. Also die Krebsmedizin kann das grob kategorisieren, weil sie müssen das, also den jeweiligen Tumor kategorisieren, um zu gucken, wie sie das behandeln. Das ist sehr wichtig. Und sie können es nur grob kategorisieren, aber jeder Tumor ist einzigartig und das sagt ja schon einiges.
Ja, so. Du hast dann einfach Menschen mit unterschiedlichsten Schicksalen erlebt und nicht bei jedem ging es so gut aus wie bei dir. Also du möchtest auf der einen Seite Mut machen, aber auf der anderen Seite geht es ja auch dann darum, dann noch mit einer Diagnose gut möglichst zu leben für die verbleibende Zeit, die man
genau,
hat.
Genau. Aber es ist schon auch so, dass die Brustkrebsmedizin mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass bestimmte Sachen nicht mehr ein Todesurteil sind. Zum Beispiel Metastasierung, also die Tatsache, dass sich ein Tumor vermehren kann, das wird ja als erstes nach der Diagnose übrigens abgecheckt, ob sich das ob der Tumor metastasiert hat im Körper oder nicht. Das ist wirklich eine schwierige Zeit gewesen für mich, diese 2 Wochen abzuwarten.
Nicht zu wissen, was ist.
Genau, die Leber, also wirklich einzelne Organe werden gecheckt, die Knochen etc. pp. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber
du wolltest darauf hinaus, wie es eben für Menschen ist, die eben keine Chance mehr haben und dass du aber sagst, dass die Brustkrebsmedizin sehr weit ist.
Genau, und halt zum Beispiel Metastasierung war vor 20, 30 Jahren direkt ein Todesurteil, aber heutzutage ist die Krebsmedizin so weit, dass in bestimmten Fällen, nicht allen, Metastasierung mit Hilfe von Medikamenten einfach so in Schach gehalten werden im Körper. Das heißt, es gibt halt auch, es ist eine Verschiebung hat stattgefunden. Das, was vor 30 Jahren ein Todesurteil war, ist jetzt 30 oder 40 Jahre später kein direkter Todesurteil mehr und teilweise auch komplett wieder heilbar. Das muss man halt auch wissen. Klar, Krebs bleibt oder Brustkrebs bleibt eine potenziell tödliche Krankheit, aber die Medizin ist so weit, aber dafür muss man sich halt auch oder sollte man sich auch informieren, interessiert sein und ganz wichtig halt auch so psychologisch sich mal, wie soll ich sagen, also so, das hört sich immer so bescheuert an, wenn man sagt, also mir wurde auch gesagt, so, sorgen Sie bitte für einen positiven Mindset. Da dachte ich erstmal so.
Ja, die Einstellung.
Ja, wollen die mich veräppeln? Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich habe Krebs, mir geht's beschissen. Was soll ich jetzt tun? Ja. Aber so mit der Zeit, ne, und mit dieser Information, die ich mir beschaffen habe und Austausch und diesem positiven Denken und die Sachen wieder zu genießen. Also man kann es schaffen, eine positivere Einstellung darauf zu haben, die sehr wichtig ist.
Claudia aus Mahlstetten schreibt uns gerade und sagt, leider war ich auch betroffen, kann vieles bestätigen. Ich bin noch in Behandlung, habe eine gute Prognose. Ein Phänomen ist mir beim Zuhören aufgefallen, fehlende Konzentration, Wortfindungssituationen. Frag doch nach diesem Thema. Wie ist es denn, Rehan?
Ja, also ich bin ja jetzt in der Nachsorge und dadurch künstlich in Wechseljahre versetzt, weil ich einen östrogen-positiven Tumor hatte. Das heißt, man kann sozusagen mit Hormonen nachsorgen. Mhm. Und dadurch merke ich schon, also neben richtig krassen Schweißausbrüchen, die ich regelmäßig habe, und dann, ich gehe eigentlich immer mit einem Fächer raus, habe ich halt manchmal auch Wortfindungsschwierigkeiten, die sich dann so ein paar Sekunden später lesen. Aber es kann daran liegen, so, und das gehört einfach dazu. Und mein Motto war, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt so eine harte Chemo überstanden, alles, was jetzt kommt, überstehe ich jetzt auch. Ja. Und vielen Dank, Claudia, auf jeden Fall für die Zuschrift.
Und Claudia, auch dir alles Gute. Mhm. Und Wechseljahre, was du da gerade ansprichst, auch noch so ein Tabuthema. Du gehst wirklich Tabuthemen in unserer Gesellschaft an.
Ja, und immer irgendwie als Erste.
Als Rapperin auch? Dann
genau, als Rapperin war das sozusagen Sexualität und Sprache und überhaupt feministische Pornografie. Jetzt ist es, oder auch andere feministische Themen, ja, jetzt ist es Brustkrebs oder Wechseljahre als Tabuthema. Es gibt so viele Tabuthemen gesellschaftlich, die allerdings nur für Frauen oder queere Menschen tabu sind, die wir, ja, die eine muss es machen.
Hast du so ein bisschen Eindruck, ja, du bist diejenige, die auf Mission geht mit so vielen unterschiedlichen Themen?
Ja, teilweise ja, aber jetzt bei diesem Buch, bei Amazonenbrüste, war es mir wichtig. Also ich habe einfach gemerkt, dass es so wenig oder gar keine Bücher gibt von Women of Color, also Frauen mit Migrationsbiografie. Ich habe ja auch ganz schnell nach Büchern geguckt, habe ich ja vorhin erzählt, und bin dann irgendwann auf Audre Lordes Krebstagebuch gestoßen. Audre Lorde war eine schwarze Dichterin und Aktivistin, die auch zeitweise in Berlin gelebt hat. Und ja, das Buch ist zwar wirklich sehr, sehr traurig geschrieben, und man muss wirklich einen langen Atem haben und vielleicht auch Pausen machen beim Lesen. Aber das hat mir voll viel gegeben, weil ich mich mit ihr identifizieren konnte als Woman of Color. Und das finde ich wichtig, so dass, also warum? Warum macht man das? Ich habe halt ein bestimmtes Ziel.
Wobei ich immer denke, es sollte ja überhaupt keine Rolle spielen, Herkunft und Andersartigkeit. Denn am Ende sitzen wir alle in einem Boot. Und wenn wir uns das klar machen und überhaupt nicht mehr über Unterschiede sprechen müssen, dann haben wir es geschafft.
Das stimmt, Nicole, das stimmt bis zu einem bestimmten Punkt. Also wir sind alle Frauen, also dieses Buch ist auch für alle Frauen und queere Menschen und die
und
wenigen Männer
auch,
geschrieben,
gesagt, ja.
Ne, die davon betroffen sind oder Angehörige oder Leute, die sich dafür interessieren. Aber es ist einfach mal so, dass wenn du als Frau mit Migrationsbiografie bist du halt in dieser Gesellschaft oder in vielen Gesellschaften nicht nur vom Patriarchat betroffen oder von Sexismus oder von sexualisierter Gewalt, sondern auch von Rassismus. Als behinderte Frau bist du von Behindertenfeindlichkeit betroffen, als arme Frau von Klassenfeindlichkeit.
Was kann helfen?
Der sogenannte intersektionale Feminismus kann helfen. Der nämlich sensibilisiert nicht nur für eine Diskriminierungsform, sondern auch für die Überschneidung von mehreren Diskriminierungsformen. Aber was auf jeden Fall immer helfen kann, der gegenseitige Austausch, Respekt und Solidarität. Das ist aber auch einfacher gesagt als getan. Ne?
Sich bewusst machen und drüber sprechen.
Genau.
Du hast über deine Diagnose Brustkrebs geschrieben. Viele SW1-Hörerinnen und Hörer melden sich und teilen ihre Erfahrungen aus Oberkirch. Hat uns Michael beispielsweise geschrieben, hat ganz viel geschrieben dazu. Und dass es für ihn zum Beispiel wichtig war, als er bei seiner ersten Krebserkrankung vom Arzt den Satz gehört habe, Wenn ich mir einen Krebs aussuchen müsste, dann wäre es dieser. Und dieser Satz, der war ganz wichtig für ihn. Also es ist auch ganz wichtig, wie die Ärztinnen und Ärzte mit ihm umgehen, ne?
Auf jeden Fall. Ich hatte auch so einen Satz von so, ich habe mir eine Zweitmeinung geholt, so eine Woche nach der Diagnose von so einer männlichen Koryphäe. Und der war schon so platzhirschmäßig drauf am Telefon, aber er hat mir den Satz gesagt, weil ich hatte ihn auch meine Befund so zugeschickt. Ja. Und dann hat er geguckt, hat er so gecheckt, was für eine Art von Tumor ich habe. Und dann meint er so, ah ja, dieser Tumor und hormonsensitiv, ja. Und Sie sind so und so alt, also noch recht jung. Sie haben keine Vorerkrankungen, oder? Ich so, nö. Sie trinken nicht, Sie rauchen nicht. Ich so, nee. Ja, dann kann es sein, dass Ihr Brustkrebs bis zu 90% heilbar ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass heilbar ist, liegt bei 90%. Ja. Und das hatte mir meine Ärztin nicht gesagt.
Ja, wichtige
und das
Info.
Hat mir genau, eine sehr wichtige Info. Und das hat mir so viel gegeben. Und immer wenn ich danach, wenn es mir schlecht ging, habe ich an diesen Satz gesagt. Mhm. Und der hat mich aufgebaut. Deshalb kann ich Michael verstehen.
Es ist ja alleine schon entscheidend, in welchem Ton Ärztinnen und Ärzte mit einem sprechen. Auch eine Pause kann einen schon nervös machen. Ne? Wie hast du das erlebt?
Ja. So was, als die frische Diagnose war, ne? Wo er dann auf den Ultraschall geguckt hat, der Gynäkologe, und wirklich seine Stirn gerunzelt hat. Und ich habe an seinem Gesicht ablesen können, dass da was ist, was Schlimmes. So. Und ja. Das ist ja...
Wie war das, als die Diagnose kam dann? Wie hat er es vermittelt?
Es war grausam. Also er hat da, wie gesagt, ich lag auf dem Ultraschall, ich hatte einen Knoten in meiner Brust erfüllt und dann bin ich halt hin. Und ich hatte sowieso, ich hatte kein gutes Gefühl. Also sonst so denkt man ja so, ja, da ist schon bestimmt nichts. Ich lasse es abchecken, aber ist schon bestimmt nichts Schlimmes. Aber ich dachte in dieser Zeit, das war Januar 2024, da ist was. Irgendwas stimmt nicht mit mir. So, das dachte ich. Und als ich dann da lag und der dann so auf den Ultraschall geguckt hat und dann so seine Stirn gerunzelt hat, ich habe es gemerkt und ich habe dann nervös nachgefragt, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Und dann meint er, das sieht gar nicht gut aus. Und dann ich so, wie, was denn? Was meinen Sie denn? Ja, das sieht nach einem Tumor aus, nach einem bösartigen so. Und da ist natürlich die Welt untergegangen.
Was hättest du dir gewünscht, wie die Diagnose vermittelt wird?
Ja, einerseits hätte ich mir gewünscht, dass es so gehandhabt wird, teilweise wie in der Türkei, weil in der Türkei werden Betroffene und Angehörige, vor allem wenn Betroffene auch älter sind, die erfahren nicht, dass sie, wenn sie zum Beispiel eine Sterbenskrankheit haben, die erfahren nicht, dass sie sterben werden. Und die Angehörigen, das erfahren nur die Angehörigen und die kriegen das bis zu ihrem Tod nicht raus. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht,
ehrlich,
auch bei mir.
Ehrlich, da wüsste ich nicht, ob ich damit gut klarkäme, weil ich würde ja die Wahrheit wissen wollen. Also es fände ich dann nicht fair von Ärztinnen und Ärzten.
Ja gut, du bist ja auch eine Deutsche. Dafür bist du ja auch eine Deutsche. Aber ich habe mir in dem Moment gewünscht, dass ich von allem einfach verschont geblieben wäre. Jetzt im Nachhinein natürlich war das gut, dass ich es erfahren habe. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Empathie gewünscht. Okay, er hat wirklich schnell gehandelt und mich sofort zum Brustzentrum überwiesen. Aber ich bin da wirklich rausgestolpert. Ich beschreibe das auch in meinem Buch und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, außer direkt ins Krankenhaus zum Brustzentrum zu laufen, jetzt, was in der Nähe lag.
Ja, jetzt gibt es häufig von Betroffenen die Aussage, dass es so etwas wie Schuldgefühle gab. Oh, ich bin dafür verantwortlich, dass ich einen Krebs bekommen habe. Gab es das bei dir?
Schuldgefühle? Ja, nicht so direkt. Ich habe eher gedacht, so, ey, ich wurde so oft in meinem Leben in verschiedenen Bereichen ausgegrenzt und marginalisiert und auch diskriminiert. Ich will mich jetzt nicht als Opfer darstellen, aber ich dachte, das Erste, was ich dachte, war, ich weiß, warum ich es bekommen habe. Ha. Weil kein Wunder, so viel Ausgrenzung, wie ich erlebt habe, das muss ja irgendwo sein, habe ich gedacht. Und das Erste, was mir dann meine Ärztin gesagt hat, war, Frau Shahin, Sie sind nicht schuld, es kann jeden treffen. Das hört sich im ersten Moment auch so an wie so eine Floskel, die dann zu jeder gesagt wird. Aber da habe ich mir halt auch drüber Gedanken gemacht und dachte so, ja, es kann halt auch jeden treffen. Es gibt Menschen, die leben mega gesund. Ich habe ja auch nicht ungesund gelebt und die kriegen das. Es gibt Menschen, die leben mega ungesund und die kriegen es nicht. Also es ist wie beim Rauchen, ne?
Wir sprechen über deine Brustkrebserkrankung und viele SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein, da du ja auch Sprachwissenschaftlerin bist. Und Martin hat per WhatsApp geschrieben und betont auch nochmal die unterschätzte Macht der Sprache. Also welche Rolle die Sprache von Ärztinnen und Ärzten Ärztin spielen. Worte können entweder Kraft und Hoffnung schenken oder Angst und Verzweiflung verstärken. Und er hat das auch bei Freundinnen erlebt, die er begleitet in der Brustkrebsdiagnose. Du hast es auch erlebt. Also wir wollen da auf das Thema nochmal eingehen, weil du als Sprachwissenschaftlerin wahrscheinlich ganz besonders darauf geachtet hast. Ne?
Genau, ich habe wirklich darauf geachtet, wie spricht wer über Brustkrebs, und ich bin ganz schnell zu dem Entschluss gekommen, dass einfach viele ÄrztInnen gar nicht wissen, was sie mit bestimmten Worten anrichten. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, ÄrztInnen dafür zu sensibilisieren. Ich habe denen das gesagt. Also ich war zum Beispiel bei meinem Hausarzt, der dann, also das erste Mal, wo ich dann da war, der mir gesagt hat, oh Frau Schein, ich habe gehört, das sind ja schreckliche Neuigkeiten. Und ich so, soll ich Sie jetzt trösten? Und er so, oh, Entschuldigung, so meinte ich das gar nicht. Ich so, ja, dann sagen Sie es nicht so.
Ja, ist wahrscheinlich auch etwas, was sich Ärztinnen und Ärzte erstmal bewusst machen müssen, was sie beim Gegenüber auslösen.
Genau. Oder auch im freundschaftlichen Umfeld, dass Leute zu mir, also als ich denen das so mitgeteilt habe, und ich habe denen das jetzt nicht so negativ, also ich habe denen das gesagt, aber habe auch gleich dazu gesagt, es gibt Behandlungsmöglichkeiten, ne, damit die da jetzt nicht ganz negativ drauf reagieren. Und da hatte ich das teilweise, dass FreundInnen dann gesagt haben, so, oh, schrecklich und so. Und dann habe ich gleich zu Anfang, ich habe gesagt, du, guck mal, ich habe jetzt diese Diagnose und es ist ganz wichtig, wie du jetzt darüber sprichst, weil alles, was du zu negativ umschreibst, du sollst nichts verschönern, versteh mich bitte nicht falsch, aber jetzt auch nicht katastrophal sprechen, weil ich bin jetzt gerade mitten, ich stecke mittendrin und ich brauche Hoffnung und Zuversicht und ich möchte, dass du mir als Freundin diese gibst.
Du bist ja dann von vielen Fremdwörtern auch betroffen, was mir jetzt gerade einfällt, dann kam das Stichwort, sie haben eine akute Polyneuropathie. Da ist wahrscheinlich einfach wichtig, immer Fragen stellen, oder? Was gibst du da weiter?
Genau, immer Fragen stellen und dein Umfeld auch dafür sensibilisieren, weil die können es ja auch nicht wissen. Ne? Polyneuropathie ist ja diese, ne, wenn die Nerven während der Chemo angegriffen werden und Hände und Füße, also Finger und Zehen sozusagen taub werden. Das ist eigentlich gängig, dass man das während der Chemo bekommt, und ich habe das auch bekommen und Gott sei Dank ist das nach 3-4 Monaten ganz komplett weggegangen. Deshalb kühlt man ja auch die Hände und Füße.
Das hatte ich vorher noch nie gehört.
Genau, bis sie wehtun während der Chemotherapie. Aber es gibt viele Fremdwörter sozusagen, die man dann sozusagen auch nochmal nachschlägt, ne?
Ja, du möchtest informieren über Chemo, weil da vieles gar nicht so nachzulesen war, wie du dann sagst beispielsweise. Was für Situationen hast du erlebt?
Also dieses medizinische, fachliche, das Grobe wird schon in so blauen Heftchen beschrieben. Betroffene wissen, was ich meine mit blauen Heftchen. Aber so bestimmte Infos, dass zum Beispiel Chemotherapien Narben hinterlassen und diese Narben vergleichbar sind zum Beispiel mit Brandnarben, das wusste ich nicht. Oder ich wusste auch nicht, dass dieser, ne, ich habe ja vorhin gesagt, Brustkrebsmedizin ist ziemlich weit fortgeschritten. Zum Beispiel, dass es Antikörper, das gibt es erst seit 20 Jahren. Also es gibt ja Chemotherapie, Antikörper und Hormontherapie zum Beispiel.
20 Jahre ist ja schon mal eine gewisse Zeit.
Genau. Oder zum Beispiel die Bestrahlungstherapie, die war noch bis vor 8 Jahren nicht so personalisiert wie heute. Das heißt, vor 8 Jahren haben Frauen, mit denen ich auch gesprochen habe, die an Brustkrebs erkrankt haben und eine Bestrahlungstherapie bekommen haben, die haben alle dieselbe Bestrahlungstherapie bekommen. Und heutzutage ist das so personalisiert, dass man genau guckt, was braucht, was hat sie für einen Tumor und was für eine Bestrahlungstherapie und wie lange braucht diese Person eine. So, und das sind so Infos, die kann man nicht überall so leicht nachlesen.
Weil jeder Krebs, wie du eben gesagt hast, dann doch einzigartig ist.
Genau.
Christine schickt uns gerade eine WhatsApp und sagt, mein Credo, Informationen, dann kann ich besser mit der Situation umgehen. Das ist auch das Credo von unserem Gast Rehan Shahin heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Das kann man wahrscheinlich auf viele Lebensbereiche übertragen. Bei dir ist es das Thema Brustkrebs gerade, was dich im vergangenen Jahr wirklich sehr beschäftigt hat. Über Nebenwirkungen haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie war das bei dir?
Ja, also die Nebenwirkungen sind ja sozusagen das Schlimmste an einer Chemotherapie. Bei mir war es so, dass ich die ersten 4 Tage total übermüdet war, also als ob ich 3 Tage lang durchgemacht habe und einen Marathon gelaufen bin. Und danach so kam sozusagen von Tag 4 bis Tag 12 kamen so die krassen Nebenwirkungen. Das ist übrigens auch bei jedem anders. Bei mir ist es alles auf den Magen und Darm geschlagen. Das heißt, das war so, für 11 Tage hat meine Speiseröhre und mein Magen nicht richtig funktioniert oder gar nicht funktioniert. Und es hat sich, also ich hatte so krasse Magenschmerzen, wo ich richtig krasse Schmerztabletten genommen habe und sogar die haben nicht gewirkt. Und es hat sich angefühlt, als hätte ich einen Grabstein im Magen, den man immer so hin und her geschoben hat. Und ich bin auch davon aufgewacht. Aber was sehr ziemlich gut war und was heutzutage anders ist als im Gegensatz vor 20 Jahren ist, dass bestimmte Medikamente gegen die Übelkeit während der Chemotherapie entwickelt worden sind. Das heißt, mir war wirklich während dieser Nebenwirkungsphase, während der Chemotherapie wirklich schlecht. Aber ich hatte nie Übelkeit oder musste mich übergeben.
Das sind
nie.
So die Bilder, die wir eigentlich genau. Im Kopf haben.
Genau, weil es gibt wirklich bestimmte Medikamente. Bei mir waren es 3. Das sind auch wirklich krasse, harte Medikamente. Aber die haben dafür gesorgt, dass ich nie Übelkeit empfunden habe oder mich übergeben musste.
Inwiefern haben sich Geruch und Geschmackssinn verändert bei dir?
Schon sehr. Also das habe ich auch dann in einem der Heftchen gelesen. Man soll auf seine Lieblingsspeise während der ganzen Chemo verzichten. Also habe ich dann in dieser Zeit kein Kadımbıdı Köfte oder andere türkische Speisen gegessen, die ich gerne esse. Aber währenddessen soll man das einfach nicht lassen. Ich konnte auch sowieso nicht so viel essen, außer Porridge, wenig gesalzen, keine fettigen Sachen. Also man ist schon sehr eingeschränkt. Aber es gibt halt auch Fortschritte. Es gibt Medikamente gegen die Übelkeit und ich finde, das ist schon eine große Errungenschaft.
Lässt sich das beschreiben, wie sich dein Geschmack, Geruchssinn verändert hat?
Ja, also viele, ich fand es interessant, ich habe gelesen in Foren, dass viele so zum Beispiel so, ja, alles schmeckt wie Eisen. Ich hätte mich gefreut, wenn Sachen nach Eisen geschmeckt hätten in dieser Phase. Bei mir war es so, bei mir hat alles so einen ganz ekelhaften Süßstoffgeschmack gehabt. Ich habe es immer so beschrieben, wie als hätte man diese Süßstofftabletten, 2 Kilo davon, zerkleinert und als Pulverform in 2 Kilo getrunken auf Ex. So. Und man kriegt diesen Geschmack nicht mehr aus dem Mund. Nach der letzten Chemo, also nach der 6. Chemo, habe ich gebetet, wie kriege ich diesen Geschmack aus dem Mund? Und auch Wasser, es hat kalt geschmeckt. Ich habe nicht Eisen oder so geschmeckt. Ich habe nur diese Kälte. Es hat kalt und hart geschmeckt, so.
Wie war das Thema, denn nach der ersten Chemo beginnen die Haare auszufallen? Wie war das für dich?
Genau, das war schon ein großes Thema für mich, weil ich sehr lange, popolange Haare hatte. Lange, schwarze, dicke Haare, schöne Haare. Und mir hat dann irgendwann, also zu Anfang, meine Onkologin geraten, ich würde ihnen raten, eine Kurzhaarfrisur zu machen. So. Und dann habe ich gesagt, wie, was heißt das? Ja, sonst wird es halt für sie wirklich unhygienisch und psychisch auch schwierig werden, wenn sie auf einmal diese langen Haare verlieren, meinte sie. Und dann habe ich mir halt eine Kurzhaarfrisur schneiden lassen. Und dann habe ich auch noch, ich habe so gehofft, oh Mann, kann ich nicht diese Kurzhaarfrisur, mit der kann ich leben. Das war doch schon so ein Opfer, das ich gebracht habe. Aber nein, es fiel dann, das habe ich dann auch gelernt von dem einen Friseur, wo ich meine Perücke besorgt habe, der mir gesagt hat, die Haare verlieren immer, die Haare verliert man nach der Chemo, am 14. Tag nach der Chemo. Und genau so war es.
Ha.
Immer am 14. Tag nach der Chemo. Aber nach der 3. Chemo hatte ich dann gar keine mehr.
Wann sind Sie zurückgekommen?
Also so 1-2 Monate nach der letzten Chemo. Nach der 6. Chemo fing das dann so, aber so flaumartig zu wachsen an. Und ich habe halt auch diese berühmten Chemolocken bekommen. Ich wollte aber, ich hatte ja glatte, dicke, lange Haare und ich wollte einfach keine Locken. Und dann habe ich die immer habe ich mir mal 3 Millimeter oder Glatze schneiden lassen die erste Zeit. Und jetzt habe ich so langsam meine Haare wieder.
Du hast weibliche Rapmusik in Deutschland groß gemacht, lange bevor Shirin David und Co. überhaupt aufkamen. Ist deren Erfolg heute etwas, worauf du mit Stolz blickst?
Ja, klar. Also ich freue mich grundsätzlich über jede Frau, die Rap macht und vor allem eine feministische Botschaft hat.
Du warst deiner Zeit voraus? Wie guckst du da heute drauf?
Ja, das sagen einige in meinem Umfeld, dass ich meiner Zeit voraus war. Und und ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Menschen, die so Pionierarbeit leisten, immer diejenigen sind, die so nicht die Früchte davon ernten. Aber ja, vielleicht tun es jetzt meine Nachfolger
Erstmal die harte Arbeit, die Grundarbeit, die du leisten musstest.
Genau, oder? Du musst sozusagen den NachfolgerInnen den Weg erstmal ebnen. Und das war schon eine schwierige Zeit. Also vor 20 Jahren, wenn man feministischen Sexrap gemacht hat, wie ich, und der auch wirklich so als provokant wahrgenommen wurde und war schon schwierig. Also es ging ja wirklich so weit, dass ich meinen Job bei Radio Bremen verloren habe, dann wirklich als Wissenschaftlerin nicht nur angegriffen wurde, sondern wirklich gefordert wurde, dass ich exmatrikuliert werde. Also ich erinnere mich noch, dass der Dekan damals wirklich eine Stellungnahme abgeben musste für mich. Und ich konnte von Glück reden, dass sein Sohn Rap-Fan war, weil somit wusste der Dekan, was Rap ist. Aber da waren schon einige Erlebnisse, die mich auch bis heute begleiten. Und das war nicht einfach. Und das ach so offene Deutschland, das so Demokratie, Feminismus und gegen Sexismus und fördernd ist, habe ich damals nicht erleben dürfen. Und es ging sogar so weit bis zu Morddrohung.
Wenn du da heute drauf schaust, wie hat dich diese Zeit verändert und geprägt?
Naja, natürlich macht so eine Erfahrung macht immer etwas mit einem. Und ich bin so ein Mensch, ich habe das immer, also ich habe immer alles versucht zu verarbeiten. Und mir war zum Beispiel 2008 sehr bewusst, das war sozusagen meine Hochzeit, ich habe von überall Anfragen gehabt, einerseits, andererseits drohte mir meine Existenz wegzubrechen, was mir auch dann weggebrochen ist als Journalistin. Und ich habe zum Beispiel überhaupt gar keinen Job bekommen, wenn ich mich beworben habe, weil ich war so bekannt, dass Leute, das war einfach zu krass für die. Und daraus habe ich einfach versucht, ich bin dann so in die Wissenschaft gegangen mit der Hoffnung, dass es da irgendwie gerechter zugeht. Da wurde ich später dann auch enttäuscht. Aber was ich sagen will, ich habe immer so meine Energie, die ich einfach durch Ausgrenzung oder Diskriminierung leider erleben durfte, versucht in was Positives, in was Künstlerisches oder was Kreatives, Wissenschaftliches umzuwandeln. Ja. Und so bin ich damit umgegangen.
Ja, jetzt macht es natürlich neugierig. Du hast gerade eine Enttäuschung in der Wissenschaft angesprochen. Was war das? Vielleicht kannst du das kurz erklären.
Also klar, also es ist leider der Klassiker, was viele Frauen in der Wissenschaft oder marginalisierte Menschen, die von unten kommen, in der Wissenschaft machen, weil es einfach ein sehr elitäres, männlich dominiertes, weißes System ist. Ausgrenzung, also wenn man nicht einen bestimmten Habitus hat, so einen akademischen Habitus, eine bestimmte Kleidungsweise und eine Verhaltensweise an den Tag legt, gehört man einfach nicht dazu und man wird ausgegrenzt.
Wie hast du das erlebt?
Ich habe es gezielt erlebt, indem ich mich für Stellen beworben habe und die nicht bekommen habe. Natürlich ist es grundsätzlich für alle schwierig, in der Wissenschaft Stellen zu bekommen, aber für Frauen, vor allem für Frauen mit Migrationsbiografie, die von unten kommen, ist es besonders schwierig und damit habe ich bis heute zu kämpfen.
Was kann da helfen?
Es kann helfen, aufzuklären, indem man darüber schreibt, was ich schon tue und weil ich liebe die Wissenschaft selbst und ich liebe Kunst und ich lasse mir die Wissenschaft von dem eingeschränkten Wissenschaftsbetrieb in Deutschland nicht nehmen. Und ich mache trotzdem Wissenschaft. Ob das jetzt innerhalb eines Universitätsbetriebs ist, sei mal dahingestellt. Aber ich werde nie aufhören, Wissenschaft und Kunst zu machen und Wissenschaftlerin und Künstlerin zu sein.
Wann startest du dein Comeback?
Ja, weiß ich noch nicht. Habe mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich arbeite dran.
Ist ganz interessant, du guckst immer hier auf die Titel, was läuft denn gerade und so weiter. Was bedeutet dir Musik im Leben?
Ganz viel, weil ich schon sehr musikinteressiert bin. Nicht nur, weil ich selbst Musik mache, sondern auch, ich bin ja als Alevitin mit Musik groß geworden, weil in der alevitischen Kultur, Musik eine ganz große Rolle spielt. Vor allem auch so gibt es halt auch Dichtung und Musik, eine alevitische Deish-Kultur, das ist eine Dichtkunstkultur und halt auch diese ganzen, also die Balama oder Saz genannt, diese Langhalslaute und die Ashiks, das sind die, die das schreiben, so DichterInnen, leider männlich dominiert auch. Und das habe ich auch während meiner Erkrankung viel gehört und ich liebe einfach Musik.
Die alevitische Kultur ist eine Kultur, die du immer wieder erklären musst. Wie lässt die sich denn kurz fassen?
Also es ist vor allem eine religiöse Minderheit, die größte Minderheit in der Türkei neben der kurdischen Identität sozusagen, Alevitentum. Und ja, ich würde sagen, sie ist teilweise, also sie ist größtenteils schiitisch-islamisch geprägt. Es gibt aber auch AlevitInnen, die sich außerhalb des Islam verorten. Und es gibt verschiedene Entwicklungen, sei es jetzt kurdisches Alevitentum oder turkmenisches oder arabisches. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass AlevitInnen zwar so für sich so ein bisschen lockerer sind als strenggläubige MuslimInnen. Und dass ja, viele kreative KünstlerInnen und DichterInnen mit Türkei-Hintergrund AlevitInnen sind.
Was bedeutet dir das Gebet?
Sehr viel, weil im Alevitentum ist das nicht so normenhaft, sodass ja hier man betet nicht fünfmal am Tag, sondern man betet dann, wenn man das für richtig hält, an einem sauberen Ort. Und vor allem ist Alevitentum sehr vernetzt mit Musik, Dichtung und ja, humanistischen Werten. Ne, und dass man so seinen Weg, seinen eigenen Weg zu der Gottheit findet. Und das hat, und was ich auch liebe am Alevitentum ist, es hat ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Man spricht von Hak, das heißt Gerechtigkeit.
Und jetzt, um nochmal auf deine Erkrankung zurückzukommen, das ist ja eine Frage, die wir uns im Leben dann auch manchmal stellen. Warum gibt es da einen Gott, der das zugelassen hat? Hast du dir diese Frage gestellt?
Ja, habe ich. Und ich habe gedacht, das kann nur ein männlicher Gott sein, der das zugelassen hat, weil mein Gott ist eine Frau, ich habe eine Göttin, Göttin der Gerechtigkeit, an die glaube ich. Und ich will jetzt nicht abergläubisch klingen, aber ich habe schon gedacht, es gibt natürlich im Nachhinein immer einen Grund, warum wir bestimmte Leidenswege gehen müssen. Das war jetzt einer, neben meinen schweren Depressionen, die ich hatte, war das jetzt ein zusätzlicher Leidensweg, den ich gegangen bin. Und ich glaube persönlich, dass solche Krankheiten auch irgendwo nochmal so ein, ja, so eine Warnung für einen selbst sein können oder ein Korrektiv, dass man bestimmte Sachen doch anders machen sollte, dass man ein bisschen stressfreier leben sollte, dass man mehr auf sich aufpassen sollte und bestimmte Dinge mehr hinterfragen, bevor man zusagt.
Du hast angesprochen, du bist jetzt in der Nachbehandlung. Wie groß ist eine Sorge, dass der Krebs wiederkommt?
Mit der lebt man, mit dieser Sorge. Aber dadurch, dass ich bestimmte Informationen habe, bestimmte medizinische Informationen, da ich zum Beispiel weiß, dass wenn die Chemotherapie gut anschlägt, was bei mir der Fall war, dass das Rezidivrisiko auf jeden Fall zu einem bestimmten Grad sinkt. Und ich halte mich immer wirklich daran, dass ich ja noch mehr, noch achtsamer bin, noch mehr auf mich aufpasse und mich bestimmten negativen Sachen nicht so leicht hingebe. So, und das kann ich jedem anderen Menschen auch nochmal raten, mehr auf sich aufzupassen.
Dann kommen wir wieder gut nach Hause und danke für den Besuch erstmal heute Vormittag in SWR1 Leute, Rehan Shahin.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.